Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BZ-Podcast Kontaktaufnahme. Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Amberg. Hallo, guten Morgen, Herr Amberg.
Guten Morgen, Frau Wittgenstein.
Herr Amberg, Sie sind Pfarrer und Islamwissenschaftler und seit 2016 sind Sie theologischer Leiter des Begegnungszentrums Brücke Köprü im schönen Gossenhof in Nürnberg. Herr Amberg, erzählen Sie uns vielleicht eingangs evangelische Theologie und Islamwissenschaften. Das erscheint mir jetzt als ganz besondere Kombination akademischer Disziplinen. Wie kam es bei Ihnen dazu?
Ich hatte im Jahr 2001 die Gelegenheit, über den Tellerrand zu schauen und ein Jahr in Jerusalem zu studieren, wo wie in einem Schmelztiegel die Religionen, aber gleichzeitig auch die politischen und globalen Konfliktlinien zusammenkommen. Und aus diesem Anfangsimpuls heraus habe ich dann meinem Interesse folgend beide Fächer vertieft und war, glaube ich, auf dem richtigen Pfad mit Blick auf die Relevanz, die Islamwissenschaft oder Christentum und Islam gesellschaftspolitisch auch bei uns entwickelt haben.
Das heißt, genau gesagt, Sie haben an einem ökumenischen Studienjahr in der Domitio-Abtei in Jerusalem teilgenommen. Ich selbst habe auch einige Zeit in Jerusalem verbringen dürfen, kenne auch die Domitio-Abtei und kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man sich von dieser Energie des Lebens dort auch im alten Teil Jerusalems unglaublich angezogen fühlt und inspiriert fühlt tatsächlich auch. Das heißt, das Jahr in Jerusalem hat Sie sehr geprägt, sodass Sie danach prompt anfingen, Ihr Zweitstudium zu beginnen, und zwar Islamwissenschaften.
Genau. Und ich habe vor allem in dieser Zeit intensiv die Sprachen in Jerusalem schon studiert, Hebräisch und auch Arabisch dann begonnen zu lernen. Bis heute ist für mich auch das Lernen und das Hören auf die Sprachen und das, was Menschen bewegt in ihren Muttersprachen, ein ganz wichtiger Schlüssel des Arbeitens.
Ihren Abschlüssen, also dem theologischen Examen an der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayern und dem Magisterabschluss in Islamwissenschaft, folgte dann eine Promotion mit dem Titel Auf dem Weg zu neuen Prinzipien islamischer Ethik, Muhammad Zarur und die Suche nach religiöser Erneuerung in Syrien. Im Zuge bzw. vor dieser Promotion verbrachten Sie einige Zeit auch in Syrien, in Damaskus. Rund 3 Jahre später begann dann der Syrienkrieg, der Bürgerkrieg in Syrien. Wie sind Sie damit persönlich umgegangen? Ich gehe davon aus, Sie haben da nicht nur berufliche Kontakte, sondern vielleicht auch persönliche Kontakte und Brücken gebaut.
Zum einen ist es eine wunderbare Erfahrung gewesen, dieses Land noch vor dem Bürgerkrieg intensiv erleben zu dürfen. Bis heute bringt es mir viel Verständnis für den Lebenshintergrund der geflüchteten Menschen, die mittlerweile ja nicht nur Flüchtlinge, sondern auch neue Bürger, Mitbürger geworden sind. Viel Schmerzhaftes ist dabei, im Wissen, dass mir sehr vertraute, liebe Menschen auch ermordet worden sind oder geflüchtet über die ganze Welt verstreut leben. Das bleibt mir auch einfach in meiner Biografie einfach ein schmerzhafter Punkt.
Mhm. Aber Sie haben Brücken, die jetzt auch noch Bestand haben?
Ich habe Freundschaften nach Syrien, aber auch zu vielen syrischen Arabern in der ganzen Welt auf diese Weise.
Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, Sie arbeiten sehr viel mit Sprache, setzen sich damit auseinander, wie man sich in seiner Muttersprache ausdrückt. Ich las, Sie sprechen oder beherrschen Latein, Altgriechisch und biblisches Hebräisch, sprechen aber auch Englisch, Arabisch, Türkisch, Ivrit, Französisch und Italienisch. Da liest man natürlich ganz viel von Ihrem Hintergrund ab, aber ich denke auch ganz viel über Ihre Beziehung zum Thema Kommunikation. Sie kommunizieren, vernetzen und hören zu. Ist das richtig?
Ich bemühe mich, und ja, das soll keine Hochstapelei sein, ich bemühe mich hinzuhören, und Sprache ist Wirklichkeit, und in deiner eigenen Muttersprache zu denken und zu fühlen ist ganz entscheidend in der Kommunikation. Und dahin zu hören, wie drückt jemand sich aus, das ist mir ein Schlüssel für das Arbeiten. Auch mit Menschen hier aus anderen religiösen, sprachlichen, kulturellen Hintergründen.
Mhm. Lassen Sie uns jetzt vielleicht einmal zu Ihrem zu Ihrer Tätigkeit als theologischer Leiter der Brücke kommen. Die Brücke trägt so den Gedanken, trägt den Gedanken des Verbindens in sich, ist ein ganz, ganz tolles Symbol. Vielleicht schildern Sie uns einmal, was in der Brücke so passiert und wie Ihr Alltag in der Brücke mit Ihren Mitarbeitenden und all den Menschen dort passiert, die sich in der Brücke bewegen.
Die Brücke ist weniger ein Ort als ein Netzwerk, so wie eine Brücke ja auch ihre eigentliche Funktion im Verbinden hat und im Transport von einem Ufer zum anderen eines Flusses etwa. So bemühen wir uns in diesem seit mehr als 25 Jahren gewachsenen Netzwerk, Menschen zusammenzubringen, um Lernerfahrungen zu ermöglichen. Das geschieht etwa, wenn ich heute Nachmittag eine Gruppe von 16 Ehrenamtlichen aus der Hospizarbeit hier in Nürnberg zusammenbringe mit einer muslimischen Frau, die ein Bestattungsinstitut hier in Nürnberg betreibt, und einem Sufi-Scheich des Mevlana Ordens, und zusammen mit dieser Gruppe über das muslimische Gräberfeld am Südfriedhof. Unser Alltag ist also ein sehr, sehr vielfältiger Alltag, wo kaum ein Tag dem anderen gleicht. Es sind Projekte, mit denen wir versuchen, verschiedenste Gruppen und Menschen mit ihren Bedürfnissen und Fragen so zusammenzubringen, dass ganz spezifisches Lernen für die Bedarfe und Lebenszusammenhänge möglich ist.
Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie machen das natürlich nicht alleine, sondern Sie haben Mitarbeiterinnen, Kooperationspartnerinnen interreligiöser und interkultureller Natur, mit denen Sie zusammenarbeiten.
Wir haben im Haus selbst ein interreligiöses Team, darunter meine Kollegin, eine christliche Religionspädagogin, und gleichsam meine weitere Kollegin Gülsan Çiçek als türkeistämmige muslimische Sozialpädagogin. Und eingebettet in ein Netz aus Ehrenamtlichen, christlich-muslimisch, aber ebenso auch aus anderen christlichen und muslimischen oder auch anderen Religionsgemeinschaften gestalten wir diese Arbeit zusammen mit Moscheegemeinden, aber auch anderen wie der Bahai-Gemeinschaft, der Ahmadiyya-Gemeinschaft oder den Buddhisten, Hindus hier in Nürnberg. Da ist unsere Arbeit in den letzten Jahren auch religiös deutlich vielfältiger geworden als noch vor einigen Jahren vorher.
Das bringt mich zum nächsten Thema, dem Thema der Zielgruppen und Zielgruppenerreichung. Gelingt es Ihnen dann auch die Zielgruppen zu erreichen, die vermeintlich nicht ganz so einfach zu erreichen sind? Vielleicht auch die Zweifler, diejenigen, die vielleicht ein vermeintliches Desinteresse zeigen. Wie weit sind Sie da?
In einer so säkularen Stadt wie Nürnberg ist es ganz, ganz zentral, Religion im Kontext einer säkularisierten Gesellschaft zu denken. Und das kann nicht heißen, dass wir nur denken, die Gesellschaft bestünde aus Christen und Muslimen oder gar religiösen Menschen, wo der Anteil einfach in unserer Stadt an Menschen ohne christliche Bindung, eine christliche Kirche, über 50% liegt. Da müssen wir im Kontext auch der religionslosen oder der religionskritischen Stimmen denken und nur in diesem wirklich auch einem wertschätzenden Austausch mit den Nicht-Religiösen ist die Arbeit denkbar.
Wie ist es denn mit jungen Menschen? Also ist das auch eine Zielgruppe für Sie, die Sie mit besonderem Augenmerk an sich heranziehen möchten?
Junge Menschen und vor allem der Lernort Schule scheint mir eine der zentralen Lernorte zu sein, um Multikulturalität und weltanschauliche Diversität zu lernen oder auch überhaupt Diversität von Lebenskonzepten. Und deshalb haben wir auch in den letzten Jahren einen besonderen Fokus in diese Richtung entwickelt. Zum einen ist das Thema der religiösen Vielfalt in den Schulen eine Riesengestaltungsaufgabe. Wenn Sie etwa in eine Mittelschule in der Nürnberger Südstadt gehen, da liegt der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund bei annähernd 90%. Das ist eine Realität, die gestaltet werden muss, damit sie uns nicht um die Ohren fliegt, wenn wir sie einfach auskennen. Wir tun dies, indem wir zum einen mit Schulklassen Exkursionen vor allem machen. In Vor-Corona-Zeiten kamen viele Schulklassen zu uns, auch nach Gostenhof, auf Exkursionen in Kirchen und Moscheen etwa, oder auch zu Workshops in die Einrichtung. Wir haben im letzten Jahr eine Ausstellung entwickelt, die unter dem Titel Gesichter der Religion in Nürnberg junge Menschen aus 12 verschiedenen Religionen in Nürnberg mit Porträts und sehr lebensnahen, niederschwelligen Aussagen zusammenbringt. Diese Ausstellung schicken wir gegenwärtig auch auf Tour und schauen, dass wir auch medial und interaktiv junge Leute mit dieser Ausstellung erreichen können.
Sie haben es gerade schon angedeutet, die letzten Monate bargen Herausforderungen, die bisher teilweise auch noch gar nicht so richtig überwunden werden konnten. Welchen Herausforderungen sahen Sie sich da speziell gegenübergestellt?
Unsere Einrichtung hat die Aufgabe, Begegnung der Religionen zu ermöglichen. Und die Herausforderung ist, wie schaffen wir es, Begegnung zu ermöglichen, wo ein konkretes Begegnen zwischen Menschen gerade unmöglich ist. Also angesichts einfach der Distanzierungsnotwendigkeit, wie schaffen wir das? Es hat uns erstaunlich kreativ werden lassen und ein bisschen uns auch in den eigenen Hintern treten. Und dabei sind durchaus schon spannende Projekte herausgekommen, wenn ich denke, dass man sogar interkulturell kochen kann und dann eine jüdische Künstlerin und eine jüdische Kantorin aus Berlin virtuell mit verschiedenen Küchen in Nürnberg via Zoom-Konferenz eine jüdische Speisereise am Schabbat-Vorabend auf den Weg bringt, dann ist das großartig und übersteigt unsere bisherigen Arbeitsformen und bereichert uns. Gerade über das Medium Zoom sind spannende neue Sachen entstanden, die ich mir aus eigenen Kräften, die mir bestimmt nicht angegangen sind.
Das stimmt, man war gezwungen, kreativ zu werden, da haben Sie recht. Aber natürlich gab es dann auch, negative Folgen. Beispielsweise ist es ja so, dass der Religions- oder der Ethikunterricht in den Schulen teilweise auch ziemlich hinten runtergefallen ist. Damit meine ich einfach den Dialog mit jungen Menschen über Themen, die sie aus ihrem Lebensalltag herausgreifen, sie in ihrer Persönlichkeit prägen. Das ist zu kurz gekommen. Haben Sie auch den Eindruck, dass Sie hier Dinge auffangen mussten oder konnten, durften?
In der Tat hat sich der Unterricht in vielen Schulen wirklich auf die Kernfächer konzentrieren müssen. Das sage ich auch als Vater von 2 Kindern, die gerade im Corona-Monaten in der Schule waren. Ein gewisses Verständnis habe ich dafür, was einfach machbar ist. Wünsche mir aber, dass jetzt auch an der Stelle auch wieder auch das Potenzial von der Religion und des Religionsunterrichts gedacht wird, gerade um junge Menschen, Jugendliche, diese Resilienz zu vermitteln und einfach auch die Erfahrungen dieser Zeit aufarbeiten zu lassen. Und ich weiß gleichzeitig von Religionslehrerinnen und Lehrern, auch muslimischen Religionslehrern, die ganz großartig versucht haben, in Kontakt mit ihren Schülern zu bleiben, etwa im zurückliegenden Ramadan ein digitales Ramadan-Tagebuch mit ihrer muslimischen Religionsklasse geführt haben.
Ja, Sie haben es jetzt gerade genannt, Resilienz, auch die Fähigkeit, kritisch zu denken, all das muss natürlich gestärkt werden bei Schülerinnen und Schülern. Das bringt mich zu einem anderen Thema, und zwar zu dem Thema Religionsvielfalt. Was bedeutet eigentlich Religion? Die Brücke ist, Sie sagen selbst, ist ein Netzwerk, ist eine Begegnungsstätte zwischen den Religionen. Es gibt also die Kirchen, es gibt Religionsgemeinschaften und es gibt Weltanschauungsgemeinschaften. Da müssen Sie mir jetzt helfen. Wo beginnt und wo endet für Sie Interreligiosität?
Zunächst ist mir wichtig, dass wir leben in einer Zeit, in der der autoritative Anspruch etwa von Kirchen und Religionsgemeinschaften auf das, was Menschen zu glauben haben, stetig im Rückgang ist. Menschen gestalten sich ihre Religiosität und ihre Religion auch als Patchwork-System, in dem sie nehmen, was ihnen taugt. Und das ist ja auch zum einen eine ganz gute Entwicklung, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Interreligiosität oder der Dialog der Religionen findet für mich immer nur darin statt, dass wir nicht religiöse Systeme in einen Wettstreit miteinander schicken, also nicht das Christentum und der Islam oder das Judentum, sondern dass immer Menschen ins Gespräch kommen mit ihrer ganz subjektiven, gewachsenen, biografisch geerdeten Religiosität, mit all ihren Brüchen und vielleicht auch allem, was so dazugewachsen ist. Also deshalb habe ich einen sehr weiten Begriff von dem, was da erlaubt ist. Und gleichzeitig braucht Religion auch immer den Mut, sich auf ein bestimmtes Denksystem einzulassen. Ich sehe mich also in meiner interreligiösen, in der Arbeit ganz speziell, also ganz definitiv auch als Christ, der von seinem ganz persönlichen christlichen Weg jetzt nicht für das Christentum steht, aber für sein Christentum und das ins Gespräch bringen möchte. Und deshalb stehe ich auch nicht irgendwo in einer diffusen Interreligiosität, die alles glaubt und alles tut, sondern möchte Dialog möchte dazu ermutigen, eigene Identität im Dialog und im Gespräch mit anderen zu entwickeln. Mhm. Also im Grunde genommen eine Identitätsbildung, die nicht aus Abgrenzung entsteht, sondern aus Dialog, so wie Martin Buber sagt, am Du werde ich zum Ich.
Und Herr Amberg, jetzt wird es persönlich. Wie haben Sie zu Ihrem persönlichen Denksystem gefunden?
Ich kann so sprechen, weil ich für mich die Begegnung mit dem Islam und mit der arabischen, islamisch-arabischen Kultur, letztlich auch dem Judentum, als ganz wichtig empfinde, eben aus einem sehr säkular stammenden Elternhaus und einer Erziehung heraus, habe ich vor allem in dieser wirklich existenziellen Begegnung mit Freunden, Bekannten, Mitstudierenden anderer Religionen meine religiöse Identität gefunden und finde sie immer wieder neu. Also ich mag das auch wirklich ganz biografisch füllen.
Und jetzt müssen wir uns aber auch einmal, ich sag mal, der schattigen Seite widmen. Ich möchte dazu einmal den Begriff der Esoterik in den Mittelpunkt stellen, der in der letzten Zeit etwas häufiger aufgetreten ist, auch im Zusammenhang mit den Corona-Protesten in Berlin, letztlich aber auch schon vorher sehr stark in der Diskussion war und auf dem Markt recht heiß gehandelt wurde, sage ich mal so salopp. In den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen schließen sich unterschiedliche Milieus gegen die da oben zusammen. Der Glaube an eine alternative Weltsicht verbindet Esoteriker, Fundamentalisten und Rechtsextreme. Erstmal, was verstehen Sie als Religions- und Kulturwissenschaftler unter dem Begriff Esoterik?
Esoterik meint zunächst mal eine Form von ein religiöses, pseudo-religiöses, ein Denksinnsystem jenseits der etablierten religiös verfassten, fassbaren Systeme, ganz stark subjektorientiert, oft verbunden mit der Idee innerer Erkenntnis oder einem geheimen Blick auf die Weltwirklichkeit. Und darin zunächst mal, ich denke, wir haben eben die Freiheit, Religion auch stark persönlich zu füllen mit dem, was uns wichtig ist. Aber es liegt natürlich auch eine Gefahr darin, wenn so dieser normierende Ansatz religiöser, traditioneller religiöser Systeme einfach gänzlich wegbricht, dann entstehen solche eigenartigen Dynamiken, dass sich Verschwörungstheorien verbinden mit dem Gegenwartserleben von Menschen. Deshalb, und wenn es dann noch hineinwächst, so in eine Blut- und Bodenmystik, dann bekommt Religion oder bekommt Esoterik was ganz Ambivalentes.
Und inwiefern passt jetzt dieser Begriff Esoterik auf die Menschen dort in Berlin, die auf die Straße gehen und völlig skurrile Äußerungen von sich geben?
Ja, ich tue mir selbst hier schwer, noch zu fragen, welcher oder zu deuten, wie stark der Aspekt des Religiösen in den Protesten ist. Ich glaube, in einer guten Weise liegt bei all den Verschiedenartigkeit dieser Stimmen ein tiefes Erkennen darin, dass da ein großes Unbehagen ist an dem, wie wir leben,
unter denjenigen, die am Rand der Großdemonstration gegen die Corona-Politik Absperrungen am Reichstagsgebäude überwunden hatten und auf die Treppe des Gebäudes gelangten vor einigen Wochen, waren auch Menschen mit schwarz-weiß-roten Reichsflaggen, und auf diesen Fahnen steht zu lesen: Gott mit uns. Wie können wir das einordnen? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Religion ist immer in der Gefahr, politisch missbraucht zu werden, weil sie in ihrem Wesen immer von Menschen gelebt wird und Religion Gemeinschaft und Sinn stiftet. Ein solcher Satz wie Gott mit uns, das ist ein Deus vult, ein Gott will es, der Kreuzfahrer, ebenso wie ein Allahu Akbar der islamischen Fundamentalisten oder Terroristen. Religion ist in der Hinsicht ein sehr ambivalentes Phänomen und stets in der Gefahr, missbraucht zu werden, was im Gegenzug noch nicht heißt, dass sie generell zu bannen ist, sondern kritisch und konstruktiv auf ihre Potenziale hin zu Frieden und zur Verständigung hin zu prüfen ist. So möchte ich das sehen, und gleichsam ist es wichtig, dass wir solchen Aussagen offen kritisch auch uns entgegenstellen und sagen, nein, ein Gott mit uns auf einer Reichsflagge, das hat keinen Platz unter dem Dach oder des Christlichen.
In den vergangenen Jahren sind Islamophobie und Antisemitismus immer präsenter, lauter, aufdringlicher, aggressiver geworden. Und zwar gar nicht am Rande der Gesellschaft, sondern mitten unter uns in der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft. Haben diese beiden rassistischen Diskurse, also Islamophobie und Antisemitismus, gemeinsamen Nährboden?
Die werden geäußert von einer Minderheit in einer Gesellschaft, die schon die enorme Veränderungen erfahren hat in den letzten 60 Jahren. Und das ist zunächst mal großartig, denn unsere Gesellschaft ist enorm pluralistisch geworden, plural und vielstimmig. Die beiden Diskurse von Antisemitismus und Anti-Islamismus haben denselben Nährboden, nämlich die Angst, dass unsere Gesellschaft plural wird. Und sie konstruieren deshalb ein Gegenüber und damit eine vermeintlich homogene Gesellschaft auf der anderen Seite. Das ist hochgefährlich und weist uns einfach auch ganz eindeutig dagegen Stimme zu erheben, weil wir eben wissen, wie dieses Denken in den 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert dann in die Katastrophe des Nationalsozialismus und der Shoah geführt haben. Unmittelbar gleichzusetzen sind sie nicht, fließen in einer ganz gefährlichen Weise ineinander. Dort, wo Antisemitismus auch noch mitunter genährt wird durch den aus der islamisch-arabischen Welt stammenden Antisemitismus. Aber das ist nochmal eine andere Problemanzeige mit Blick auf das Phänomen Antisemitismus bei uns.
Und begegnen Ihnen, Ihren MitarbeiterInnen, Ihren TeilnehmerInnen solche rassistischen Äußerungen im Alltagsleben der Brücke auch?
Im unmittelbaren Lebens- und Arbeitsumfeld in Gostenhof kommt man mit der Vielfalt erstaunlich gut zurecht. Der Vielfalt auch der Lebensformen zwischen absolut liberalem Leben in Gostenhof und sehr konservativ islamischen Lebensumgebungen. Es ist ja ein Leben und Leben lassen, weniger jetzt, dass man sich darauf einlässt, aber ein Nebeneinander. In den Gesprächen vor allem mit Schülerinnen und Schülern begegne ich immer wieder ganz bedenklichen Aussagen. Etwa mit Blick auf den Antisemitismus oder Judenfeindlichkeit unter jungen Menschen aus islamisch geprägten Kulturhintergründen, auch gerade jungen Geflüchteten. Das lässt sich nicht in Abrede stellen. aber ebenso auch Stereotypen von dem, was vermeintlich islamisch oder muslimisch ist, bei Nichtmuslimen, Schülerinnen und Schülern und ja, vermischt mit ja, Gruppen, aus mit Gruppenbildung und Abgrenzung. Das ist schon manchmal sehr bedenklich. Und ja, das Wort, das Schimpfwort Jude auf, hört man auch auf Nürnberger Schulen.
Was würden Sie jemandem raten, der sich einer solchen antisemitischen oder islamphobischen Situation entgegengestellt sieht und argumentieren muss, beziehungsweise natürlich auch möchte?
Zunächst mal zu sagen, auf so einer Ebene spreche ich nicht mit dir. Lass uns bitte konstruktiv und sachbezogen reden, nicht mit Stereotypen. Und vielleicht auch noch weiter zu fragen, ja, kennst du denn Muslime? Dann stellt man fest, die Kollegin, die im Nachbarbüro sitzt, ist Muslima. Die wenigsten kennen aufgrund der doch zahlenmäßig kleinen, der geringen Zahl persönlich Jüdinnen und Juden hier in Nürnberg. Aber auch hier versuchen wir etwa in unserer Arbeit auch immer wieder persönliche Kontakte, Begegnungen mit Menschen jüdischen Glaubens zu ermöglichen. Weil es eigentlich nur dieses Lernen in der konkreten Begegnung ist, das rausführt aus den Stereotypen.
Und nun auch einmal auf die helle Seite blickend. In welchen Situationen merken Sie, ja, es klappt? Das interreligiöse, interkulturelle Zusammenleben kann konfliktfrei oder konfliktarm funktionieren?
Es klappt. Es klappt in der Mehrheit oder die meiste Zeit unseres Zusammenlebens. Wir haben hier in Nürnberg sind einer der Spannungsräume mit der bundesweit höchsten gesellschaftlichen, ethnischen Vielfalt. Wir haben hier in Nürnberg um die 50% Menschen mit Migrationsgeschichte und das ist in manchen Stadtteilen sogar noch viel höher, etwa der Südstadt. Dass das Zusammenleben dort so gut klappt, ist ein absolutes Erfolgsrezept unserer Bildungs- und unserer Stadtpolitik. Da ist noch viel zu tun und da ist viel Spielraum nach oben möglich. Und gleichzeitig, wenn ich schaue, wie das Zusammenleben etwa in einer Kita in der Nürnberger Südstadt klappt oder in der Mehrheit der Schulen in Nürnberg und an den Arbeitsplätzen, an denen diese Vielfalt auch der Menschen mit ihren Religionen einfach Alltag ist, dann kann ich nur sagen, lasst uns nicht mehr problematisieren als notwendig, sondern konstruktiv schauen, was gestaltet werden muss, damit es klappt. Also ich möchte das helle heller machen, als es oft geschieht.
Lassen Sie uns noch ein anderes Thema ansprechen. Wir haben jetzt gerade schon ausführlich betont, Brücken entstehen oft durch gemeinsame Herausforderungen. Eine gemeinsame Herausforderung sind ganz klar die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, also die SDGs, die Sustainable Development Goals. Stichwort Erdenfurcht, Verbundenheit und Schutz der Schöpfung. Wie verankern Sie diese Ziele, beziehungsweise wie nutzen Sie mögliche Instrumente zum Erreichen dieser Ziele in Ihrer Arbeit, in Ihrer gemeinsamen Arbeit in der Brücke oder vielleicht auch ganz persönlich?
Wir sind hier ganz am Anfang, auch wenn der Umwelttag der Religionen dieses Jahr das 11. Mal stattfindet, am 26. September diesen Jahres. Und wir können mit unserer Arbeit auch nur symbolhaft stellvertretend handeln, indem wir versuchen, Akteure aus Kirchen, Moscheegemeinden zusammenzubringen. Ich mag unseren Beitrag deshalb sehr klein ansetzen. Er gehört dazu und ich denke, wir haben die Aufgabe, es über den Dialog auch in unsere jeweiligen Gemeinschaften hineinzutragen und verständlich zu machen, dass wir gemeinsam für die eine Schöpfung zuständig ist. Und hier birgt, glaube ich, ein religiöser Zugang zu den Nachhaltigkeitszielen auch nochmal die Möglichkeit, Menschen über ein spirituelles Verstehen von Schöpfung, von Umwelt, von Natur und unserem Leben als Mensch, als Geschöpfe in dieser Natur zu vermitteln. Ich denke, da haben Religionen ein Potenzial auch, nochmal in besonderer Weise ihre Mitglieder zu erreichen, ihre Mitgläubigen.
Na, ich denke nicht, dass Ihr Beitrag sonderlich klein ist. Die Diagnose unserer Patientin Erde sieht ja nicht gerade rosig aus. Und gerade darum ist es wichtig, gemeinsam Schritte zu tun in der Gemeinschaft. Natürlich sind Einzelschritte nicht zu vernachlässigen, die sind genauso wichtig. Aber in der Gemeinschaft lässt sich sowas natürlich sehr, sehr viel besser vorantreiben und vielleicht auch mit schönen Elementen verbinden.
Und hier ist, wenn ich das vielleicht noch anführen darf, hier geschieht mehr, als oft auch wahrgenommen wird. Wenn ich etwa sehe, dass es unter Moscheen mittlerweile auch schon das Label gibt, die grüne Moschee und Moscheegemeinden und auch muslimische Denkerinnen und Denker etwa in Internetblogs genau ganz wachsam die Frage stellen, was ist unser Beitrag als Gläubige im Islam zur Nachhaltigkeit und können wir nicht auf unserem Moscheedach auch eine Solaranlage einrichten? Oder muss der Tee, der bei uns ausgeschenkt wird, nicht auch fair gehandelt sein? Also wirklich Erstaunliches, was wir oft nicht wahrnehmen von außen.
Und gibt es denn eine grüne Moschee in Nürnberg?
Ich überlege jetzt gerade, ob ich Ihnen eine nennen kann, ähnlich den grünen Gockel für christliche Kirchen. Ich denke jetzt, ich weiß es von der islamischen Gemeinde in Penzberg in Oberbayern, dass sie diesen sozusagen grünen Gockelhahn für ihre Gemeinde hat. Mit Blick auf Nürnberg kann ich es gar nicht sagen. Aber vielleicht nehme ich das als Impuls, mit das mal weiterzutragen.
Und wie sieht es mit nachhaltiger, vielleicht fairer Beschaffung bei der evangelisch-lutherischen Kirche Bayern aus?
Wir haben hier ganz große Entwicklungen oder wichtige Entwicklungen in den letzten Jahren. Ich würde sagen, in manchen Bereichen sogar auch wirklich Impuls geben für Kirchengemeinden, wenn an Ökostrom gedacht wird, unter den Stromtarifen oder wenn es darum geht, beim Kirchenkaffee nachhaltigen gehandelten Kaffee auszuschenken. Aber auch da steht es oft in einer schwierigen Abwägung zwischen der Rentabilität, mit der wir etwa Kitas betreiben müssen, und dem eigentlichen Bildungsansatz, der auch darin besteht, ökologisch gehandeltes oder fair produzierte Lebensmittel dort auszugeben. Also das sind da, ich glaube, auch da haben wir einen ganz großen Lernraum noch.
Fällt Ihnen zu unserer Rubrik Meckerecke etwas ein?
Meckerecke.
Meckerecke. Ja, jetzt ziehe ich mal vom Leder. Ich bin 4 Jahre jetzt in Nürnberg und genieße die Vielfalt dieser Stadt, die manchmal auch eine ziemliche Zumutung ist, gerade im Lebensumfeld der Südstadt. Ich wünsche mir, dass unsere Stadt mit all ihren Ebenen den Gestaltungsbeitrag, den Religionen in dieser Stadt leisten können, noch positiver wertet. Ich freue mich, dass wir die Stadt des Friedens und der Menschenrechte sind und dass ein großartiges Sinnsystem ist, der Menschenrechtsbezug. Ich wünsche mir, dass die Religionen noch stärker eingeladen werden, hier mit zu gestalten und auch in die Pflicht genommen werden. Und da, das richte ich auch an die Bildungspolitik der Stadt Nürnberg mit ihren Einrichtungen, die sich stark der Interkulturalität verschrieben hat und der Menschenrechtsidee. Ich denke manchmal noch nicht hinreichend dabei den Beitrag der Religionsgemeinschaften in den Blick nimmt. Das so, als nicht Gemecker, aber als Wunsch und Gestaltungsansatz.
Ja, es ist also quasi eine Herzensangelegenheit. Und da wir ja im Podcast des Bildungszentrums sind,
gerne lernen.
Was möchten Sie gerne lernen?
Was ich selber gerne lernen möchte, abgesehen davon, dass ich mir wünschen würde, noch ein Instrument, nämlich Cello, zu lernen und dazu seit auch über Corona nicht Zeit gefunden habe. Was ich gerne lernen würde, als Sie mir die Frage per E-Mail geschickt hatten gestern, habe ich spontan gesagt, ich möchte lernen, mehr zu lieben und weniger Angst zu haben vor dem, was mich verunsichert. Solche Verunsicherungserfahrungen habe ich immer wieder in meinem privaten aber auch in meinem Arbeiten in einer sehr komplexen Lebens- und Arbeitsumgebung möchte ich mehr lieben und gelassener in dem, was mich verunsichert und dem, was an Neuem um mich herum ist, leben und mich bewegen. Das wäre so eine Lernaufgabe. Ob es klappt?
Ihr Programm für die kommenden Wochen und Monate sieht unheimlich reich und vielseitig aus bei der Brücke. Gibt es eine ganz besondere Veranstaltung, die Sie uns ans Herz legen möchten?
Ja, eine ganz besondere, auf die ich mich persönlich freue, wird ein trialogischer Sing-Workshop sein, am, ich glaube, 25. oder 26. Oktober werden wir christliche, jüdische und muslimische Musiker zusammenbringen und die dazu einladen, mit ihnen einen Sonntagnachmittag singend zu verbringen mit Musik aus den spirituellen Traditionen dieser drei Religionsgemeinschaften. Das wird ein Sonntagnachmittag sein im großen Raum der Reformationsgedächtniskirche hier in Maxfeld am Stadtpark mit den drei exponierten Türmen, sodass genügend Platz ist, auch unter Corona-Bedingungen dort auch angesichts trotz der bösen Aerosole zu singen. Freue mich selbst drauf und lade auch alle Interessierten ein, sondern interessierten Singprojekt.
Das klingt nach einem ganz spannenden Format. Danke für diese Empfehlung. Auch bei unserem Bildungszentrum bieten Sie regelmäßig Einzelvorträge im Bereich Politik an. Beispielsweise in den nächsten Tagen gibt es dazu eine ganz wunderbare Gelegenheit, und zwar am 6. Oktober, also am kommenden Dienstag, dozieren Sie über die wichtigsten Begriffe des Islam bei dem Vortrag von Alaa Bissakat. Es lohnt sich also immer in unser Programm reinzuschauen. Und jetzt, Herr Amberg, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, für das Gespräch, für die Offenheit und die Einblicke. Tschüss, Herr Amberg. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Ihnen ebenso.
Tschüss.